Der Predigtext am heutigen Sonntag ist im Prinzip wieder sehr kurz. Matthäus Evangelium Kapitel 5, ein Vers. Aber um des Zusammenhangs willen lesen wir vom Anfang des Kapitels. Matthäus Evangelium Kapitel 5. Es geht dann um den Vers 5. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und er lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig, das ist jetzt diese Seligpreisung, die es geht, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich habe Recht und ich will mein Recht. Ich habe einen Anspruch auf das, was mir zusteht. Sätze, die man in unserer Gesellschaft immer wieder hören kann. Und da wir in einem sogenannten Rechtsstaat leben, kann sich jeder an ein Gericht wenden, um sein Recht einzufordern, wenn er sich denn ungerecht behandelt fühlt. Und davon wird ausgiebig Gebrauch gemacht. Vertreter der Rechtsprechung stöhnen manchmal unter der Arbeitsüberlastung, unter der sie stehen. Und wer selber Erfahrungen hat mit Gerichten und Prozessen, der weiß, ein Prozess in unseren Zeiten vor Gericht kann gefühlt ewig dauern. Vor allen Dingen dann, wenn es sich um eine komplexe Angelegenheit handelt. Und heute Morgen las ich, dass der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft sich geäußert hat, die Auseinandersetzungen um die Einhaltung der Corona-Regeln werden immer ruppiger. Und zwar von beiden Seiten. Von denen, die sagen, die Vorschrift, eine Maske zu tragen, schränkt mich in meiner persönlichen Freiheit ein. Sie werden aggressiver und die Leute, die eine Maske tragen und sich belästigt fühlen durch die, die keine Maske tragen wollen, die fordern auch immer mehr und immer öfter die Polizei an, die irgendwie zwischen diesen beiden Rechtsauffassungen zwischen die Mühlsteine gerät und vermitteln muss. Politiker, Gewerkschaftler, Unternehmer lassen sich vernehmen, wir wollen und wir müssen unsere Besitzstände wahren. Wehe, du tastest an, was ich erworben habe. Zum Beispiel unser Sozialversicherungsnetz ist so ein materieller Besitzstand, der ja auch von manchen Teilen der Bevölkerung, der Politiker mit Klauen und Zähnen verteidigt wird, nur dass kein anderer da reinkommt. Es gibt andere nicht materielle Besitzstände, Anspruch auf die Anerkennung meiner Person, dessen, was ich geleistet habe, Anspruch darauf, gehört und ernst genommen zu werden, Anspruch darauf, gerecht behandelt zu werden, Anspruch auf Respekt meiner Würde. Auch von diesen Dingen sind viele durch Gesetze und Verordnungen geregelt. Diese Art von Denken macht auch vor Gemeinden nicht mehr Halt. Wir leben schließlich in so einer Umgebung und wir werden immer mehr davon geprägt. Vielleicht fragt sich mancher, was soll eigentlich diese Einleitung über Rechtsstaat und Rechtsansprüche, was hat das mit dieser dritten Seligpreisung zu tun? Die Verbindung ist ziemlich einfach. Die Menschen, die Jesus hier in diesem Vers als die Sanftmütigen bezeichnet, die haben ihre Ansprüche, die sie auch haben, abgegeben an Gott, in seine Hände gelegt. Das, wofür andere mühsam kämpfen, wofür sie klagen und prozessieren, worum sie sich Sorgen und schlaflose Nächte machen, die Wahrung all ihrer Besitzstände und Ansprüche, das wird den Sanftmütigen geschenkt. Ansatzweise schon auf dieser Erde, vollends aber, wenn Gott seine Herrschaft vollendet. Was Jesus hier sagt, das klingt schon ziemlich herausfordernd. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sie werden Besitzstand bekommen. Sie werden Anerkennung und Einfluss haben, ohne dass sie dafür gekämpft haben. Gott legt es ihnen sozusagen in den Schoß. Unfassbar. Ich racke mich ab, versuche meine Karriere zu planen und aufzubauen und als Christ natürlich auf anständigem Wege. Ich versuche in der Gemeinde zu beweisen, dass ich wer bin und was ich kann. Ich versuche meine Besitzstände zu wahren, so gut es möglich ist. Und was entdecke ich am Ende? Die Sanftmütigen bekommen geschenkt, wonach sie sich sehnen. Das muss man erstmal sacken lassen, diese Seligpreisung Jesu. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Es wird alles in ihre Hände gelegt werden eines Tages. Wer sind diese Sanftmütigen? Es sind solche, die in dieser Welt in der Regel an die Seite gedrängt werden, die ausgelacht werden, über die man zur Tagesordnung übergeht. Die muss man überhaupt irgendwie gar nicht so ernst nehmen. Sie rennen nicht los, um ihr Recht einzuklagen, weil sie benachteiligt wurden, weil ihr Ansehen beschädigt wurde. Meistens können sie das auch gar nicht, weil sie überhaupt gar nicht wüssten, wie man in unserem Rechtsstaat sein Recht einfordert. Sie geben ihre Ansprüche an Gott ab. Mir fällt eine alte Frau aus meiner Heimatgemeinde ein. Eine ganz schlichte, einfache Frau. Mal gerade 4 Jahre Volksschule. Sie hatte in ihrem Leben viel Härte und Bitterkeit erlebt. Sie hatte sich im Krieg durchschlagen müssen und das war als Frau nicht ganz einfach. Ihr Mann später hatte sie verspottet für ihren Glauben. Er hatte sie auch vor seinen Kumpels damit lächerlich gemacht. Er hatte, so würden wir das heute modern ausdrücken, sie richtig gemobbt. Aber regelmäßig kam sie bei Wind und Wetter in die Gemeinde, wenn es irgend gesundheitlich ging. Sie wurde von vielen Oma genannt. Sie saß sonntags im Gottesdienst immer am selben Platz. Und sie betete jeden Sonntag ein ganz schlichtes Gebet, das, wenn man, na, um mal hochzugreifen, 6-mal gehört hatte, konnte man schon am nächsten Sonntag sagen, wie das Gebet aussehen würde. Aber wo jemand gebraucht wurde, um zu trösten, um zu beten oder menschliche Nähe zu schenken, da war sie da, wenn sie nicht abgewiesen wurde in ihrer schlichten Art. Wenn immer sie einen Weg zu Fuß bewältigen konnte, Autofahren völlig undenkbar, dann kam sie. Sie wurde belächelt, auch von manchen in der Gemeinde. Aber damit konnte sie leben, dass die Leute sie nicht ernst nahmen. Nur wenn ihr Herr angetastet wurde. Da konnte sie überraschend deutlich und unmissverständlich werden. Aber selbst dann klang es nicht so, als ob sie ihre Erkenntnis zur Schau stellen wollte. Diese Frau hatte Einfluss bei den Leuten, die bereit waren, auf sie zu hören. Denn sie hatte etwas zu sagen. Das merkten nur eine ganze Reihe nicht. In einer Bibelstunde äußerte sie sich in ihrer ganz schlichten Art zu dem Text, der an dem Abend besprochen wurde. Zur Gemeinde gehörte damals auch ein sehr studierter Mensch, Theologieprofessor für Neues Testament. Der hatte das alles aus dem FF auf dem Kasten. Der kannte sich aus damit. Der saß an diesem Abend dabei, als diese schlichte Schwester ihren Gedanken, mehr sagte sie auch an dem Abend nicht, ihren Gedanken zu diesem Text sagte. Und er war völlig verblüfft. Und er hatte an dem Abend die Größe zu sagen, ganz erstaunlich, so habe ich diesen Text noch niemals gesehen und verstanden, wie durch das, was Sie gerade gesagt haben. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sie werden Anerkennung, Einfluss haben. Sie werden Besitzstände haben, ohne dass sie dafür kämpfen mussten. Vielleicht ist diese alte Frau aus meiner Heimatgemeinde, die auch schon lange nicht mehr lebt, zu weit weg von uns heute. Vor Jahren berichtete ein amerikanisches Nachrichtenmagazin über frühere US-Präsidenten, die mittlerweile im Ruhestand leben und was sie so machen mit ihrer Zeit. Ganz interessant, fast alle waren damit beschäftigt, ihre Memoiren zu schreiben, Vorträge zu halten für unvorstellbar hohe Honorare und irgendwie damit fertig zu werden, dass nicht mehr sie an den Hebeln der Macht saßen. Fast jeden von ihnen ging es so, dass er damit fertig werden musste, nicht mehr im Weißen Haus die Knöpfe drücken zu können. Einer dieser Präsidenten oder Ex-Präsidenten fiel aus dem Rahmen. Der aus dem Rahmen fiel, heißt Jimmy Carter. Über den ärgerten sich nämlich, das brachte die Recherche zutage, über den ärgerten sich nämlich seine Leibwächter. Jeder Ex-Präsident ist ja Sicherheitsgeheimnisträger und wird damit bis ans Ende seines Lebens von Leibwächtern begleitet. Über Jimmy Carter ärgerten sich seine Leibwächter, vor allen Dingen, wenn die mit Kollegen sprachen, die bei anderen Ex-Präsidenten in Diensten waren. Jimmy Carter saß nicht zu Hause und feilte an seinen Memoiren. Er reiste auch nicht um den Globus, um in Nobelhotels abzusteigen und vor erlesenen Leuten Vorträge zu halten für Zehntausende von Dollars. Jimmy Carter arbeitet vielmehr, übrigens bis heute im Alter von 96 Jahren, er wurde am 1. Oktober dieses Jahres 96, er arbeitet für eine Hilfsorganisation. Wem das was sagt, kann man auch nachgoogeln, Habitat for Humanity. Die baut in den USA und in Ländern der Dritten Welt einfache Häuser für bettelarme Familien, die von so etwas nicht einmal träumen könnten, je ein eigenes Haus zu haben. Sie stellen ihnen diese Häuser hin, damit sie als Menschen endlich mal das Gefühl von Menschenwürde haben. Das ist meins. Ich werde nicht rumgetreten in irgendwelchen Behelfshütten hier. Ich bin ein Mensch. Für diese Organisation arbeitet Jimmy Carter. Und es machte Carter und seiner Frau nichts aus, bei einem Baueinsatz, wie das ja nun mal anfällt bei solchen Einsätzen, mit irgendeiner Arbeitsgruppe von Habitat zusammen irgendwo in einer Kirche in der Welt auf dem Fußboden zu schlafen, als sie noch jünger waren. Jetzt mit 96 geht das natürlich nicht mehr ganz so gut. Und genau das war es, was seine Leibwächter nicht ausstehen konnten. Die mussten ja jedes Mal mit. Und dann mussten sie diese simplen Nachtlager da teilen, während ihre Kollegen in Nobelhotels abstiegen mit Minibar und weichem Federbett und Fernseher und was es sonst so alles gab. Mit diesem Ex-Präsidenten stieg man nicht in Nobelhotels ab. Jimmy Carter war bekanntlich, wer sich daran erinnert, als Politiker gescheitert. Die Wiederwahl als Präsident vor 40 Jahren, verlor er damals mit Pauken und Trompeten. Er wurde als politischer Versager bezeichnet. Interessanterweise war es Jimmy Carter, der vor einigen Jahren, 2011, noch gar nicht so lange her, lange nach seiner Pensionierung als Präsident, nach Nordkorea reiste und geschickt wurde, als eine Konfliktsituation mit diesem Land mal wieder zu eskalieren drohte, wie das ja mit Nordkorea häufiger passiert. Und was keinem anderen vorher gelungen war, weder dem Druck der Chinesen noch irgendwelchen Reden aus der UNO, das gelang Jimmy Carter. Die Nordkoreaner waren wenigstens bereit, nach dem Besuch wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ein Versager. Einer, über den man hinweggegangen ist, der es politisch nicht gebracht hat. Bis heute ist Jimmy Carter ein ganz einfacher Mitarbeiter in seiner Baptistengemeinde in Georgia in der Sunday School. Das ist nicht unsere Sonntagsschule, sondern entspricht eher unserem Bibelgesprächskreis. Und da ist er Sonntag für Sonntag, wenn die Gesundheit es zulässt, noch aktiv. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sie werden Anerkennung und Einfluss haben. Von dieser Welt werden sie ausgelacht werden. Carter wurde von seinen politischen Gegnern belächelt, für unfähig erklärt. Sie werden oft nicht ganz ernst genommen. Aber ihre Ansprüche auf ihre Rechte, ihr Ansehen, haben sie an Gott abgegeben. Sie lernen in seiner Schule, sich nicht darum zu sorgen, dass sie anerkannt werden, dass sie ja nicht zu kurz kommen, dass man ja auf sie hört. Der Pfarrer und Liederdichter Paul Gerhardt war so jemand. Und man fängt erst an, ihn zu verstehen, wenn man weiß, dass er mit 14 Jahren vollweise war. 30 Jahre seines Lebens waren von einem bitteren Krieg überschattet. Er verlor Frau und 4 Kinder durch die Pest. Von ihm stammt das Lied: Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Glückselig die Sanftmütigen, denn Gott schenkt ihnen das, worum andere mit aller Kraft kämpfen. Man kann einen Sanftmütigen nicht gut beschreiben, aber man spürt, wenn so jemand da ist. Das griechische Wort, das hier für sanftmütig steht, das bedeutet auf Deutsch wohltuend, gelassen, ohne Bitterkeit. Genau dasselbe Wort, was Jesus hier verwendet,
Das verwendet der Apostel Paulus auch im Brief an die Philipper. Da schreibt er, euer Wohltun, eure Gelassenheit, eure Sanftmut, Luther übersetzt eure Milde, soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. So kann man nur leben, wenn man Jesus nahe bei sich weiß und erlebt. Im 2. Timotheusbrief schreibt der Apostel, ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern sanftmütig, wohltuend, ohne Bitterkeit. Sanftmütig sein ist nicht die Auswirkung eines menschlichen Temperaments. Also so, als wäre es den einen in die Wiege gelegt, den anderen nicht. Es ist keine Verhaltensweise, die man mit eisernem Willen einüben kann. Sanftmütigkeit, Gelassenheit, Leben ohne Bitterkeit ist ein Kennzeichen von Erlösung. Man kann das nicht trainieren, sich nicht darin einüben. Im Galaterbrief wird Sanftmut als eine Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Und Frucht, das wissen wir aus dem Garten, wächst bekanntlich von selbst. Man kann zwar etwas dazu tun, dass sie wächst, gießen, düngen, Boden bereiten, für richtige Lichtverhältnisse sorgen, Baum ausschneiden, dass die Äpfel sich entfalten können, aber noch niemals ist eine Frucht nach einem Generalkonzept fabrikmäßig gefertigt worden. Noch niemals in der Natur in den Tausenden von Jahren. Düngen und Gießen im Blick auf Sanftmut heißt, ich lerne, und ich sage bewusst, ich lerne zurückzutreten. Ich lerne, meine Ansprüche loszulassen, meine Konzepte, meine Erkenntnis. Und ich schaffe Platz für den Einfluss des Heiligen Geistes in meinem Leben. Sanftmütig werden Menschen, in denen Jesus zum Zuge kommen kann, in denen er wirkt, die sich von ihm umgestalten lassen, wir hörten es vorhin, in sein Bild. Und damit ist die Frage, wen oder was schaust du an? Von wem lässt du dich prägen? Jesus war der Sanftmütige in Person. Und darum kann man das auch nicht in sich selber produzieren, irgendwie machen. Man kann es sich nur schenken lassen, indem man Jesus einlädt. Komm und verändere mein Leben. Eines sollte man allerdings nicht tun. Sanftmütigkeit mit Schwäche, Kraftlosigkeit oder Duckmäusertum verwechseln. Sanftmütige können erschreckend deutlich und kompromisslos werden, wenn es nötig ist. Es sind keine Weicheier. Jesus lässt weder Pharisäer noch die Heuchler darüber im Unklaren, was ihnen von Gott blühen wird, wenn sie nicht umkehren. Und er war in höchstem Maße verärgert, als die Jünger die Mütter mit ihren kleinen Kindern fortjagen wollten. Da hat er seinen Jüngern klipp und klar gesagt, wo es lang geht. Wir würden heute sagen, er hat ihnen gehörig den Marsch geblasen. Sanftmütigkeit heißt nicht, dass das immer so leise Treter sind. Sie sind keine Schwächlinge. Sanftmütige sind die stärksten Menschen dieser Welt. Sie sind so stark, dass sie es aushalten und tragen können, wenn sie belächelt werden. Wenn man sie an die Seite drängt. Wenn man sie übergeht. Und sie werden darüber nicht bitter und mutlos. Jimmy Carter hat vermutlich in den Jahren seit seiner Präsidentschaft noch viel mehr Segensspuren hinterlassen, als in den 4 Jahren, in denen er Präsident war. So stark sind Sanftmütige nicht aus sich selbst heraus, sondern weil ihre Kraft von dem herfließt, der diese Welt und ihre Gepflogenheiten überwunden hat. Menschen, die im Sinne dieser Seligpreisung sanftmütig sind, die verbreiten um sich herum eine Atmosphäre der Gelassenheit. In ihrer Nähe ist man gern. Es sei denn, man ist gerade damit beschäftigt, sein Recht durchzuboxen. Dann fühlt man sich in der Nähe solcher Menschen überhaupt nicht wohl. So ging es den Pharisäern nämlich mit Jesus. Die kriegten zunehmend Probleme mit ihm. Aber die anderen, das Volk, manche von denen selbst getreten, das lief hinter ihm her. Denn sie spürten bei Jesus etwas, was ihre Oberen nicht hatten und ausstrahlten. Was spüren Menschen in unserer Gegenwart? Was verbreiten wir für eine Atmosphäre um uns herum? Glückselig die Sanftmütigen, denn Gott wird dafür sorgen, dass sie bekommen, was ihnen zusteht und darüber hinaus. Amen.